Ich bin so leid, dieses zu tun, jemand zu sein, der man gar nicht ist, nur um irgendwie zu denken, wenn ich so bin, dann werde ich gemocht, sondern das ist ja auch so anstrengend, oder?
Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
Herzlich willkommen, liebe Menschen. Schön, dass ihr dabei seid zum praktisch ersten Geburtstag dieses kleinen, feinen Podcasts, der sich jeden Tag mehr in der ganzen Welt verbreitet. Vielen Dank dafür. Dankeschön fürs Zuhören und natürlich auch fürs Teilen. Hättet ihr meinem Gast in dieser Folge vor 10 Jahren gesagt, du wirst einmal ein spiritueller Türöffner und ein spirituelles Sprachrohr einer ganzen Generation sein. Du wirst Millionen junger Menschen auf ihrem Weg der Transformation begleiten, inspirieren und unterstützen. Du wirst ein paar sehr erfolgreiche Bücher schreiben und nebenbei wirst du einen der meistgehörten Podcasts dieses Landes machen. Keine Ahnung, dann hätte sie vielleicht ungläubig und sehr laut gelacht. Vielleicht aber auch nicht. Sie ist eine neugierige Nomadenseele. Ihre unstillbare Wanderlust führt sie nicht nur durch die eigenen Schichten, sondern auch in die buntesten Länder dieser Welt. Venezuela, Bolivien, Spanien, in die Türkei und in die USA. Sie ist, wie die meisten meiner Gäste, eine unermüdlich Suchende. Beruflich landet sie nach dem Studium eigentlich erstmal ganz klassisch woanders, nämlich in der Industrie und in großen Konzernen, schließlich in der Plattenbranche. Aber irgendetwas passt nicht. Irgendwo zwickt es. Und 2011 öffnet ihr ein Seminar, das sie besucht, die Augen. Und dann schlägt sie eine ganz andere Richtung ein und nimmt junge Menschen aus der ganzen Welt mit auf ihre Reise. Raus aus dem Außen, rein ins Innen und schließlich zurück zu sich. Und das ist übrigens auch theoretisch der Titel ihres neuen Buches, Zurück zu mir. Wie schön, ich freue mich, dass wir uns endlich kennenlernen. Herzlich willkommen, Laura Marlina Seiler.
Ich freue mich auch so sehr. Danke, dass ich da sein darf. Und was für ein schönes Intro. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Jetzt frage ich dich einfach direkt, hättest du laut gelacht vor 10 Jahren?
Also ich glaube, ich hätte mir einen Kopf gefasst und gesagt, also da musste jemand anderen meinen, hätte ich wahrscheinlich gesagt. Also ich wusste immer schon als kleines Mädchen, hatte ich immer schon so ein, wie du es vorhin gesagt hast, das hat es wirklich gut getroffen, irgendwie so dieses Suchende und irgendwie so dieses Nomadische. So, ich hatte immer schon was in mir, dass ich immer wusste, ich will raus in die Welt und ich will was bewegen. Das wusste ich immer schon, aber ich hätte, glaube ich, niemals gedacht, dass es so kommt, wie es gekommen ist.
Und jetzt steht auch noch das neue Buch in den Startlöchern. Ein Roman. Innerhalb von 2 Monaten runtergerockt. Und nebenbei mal eben Mama geworden. Also du hast die Pandemie ja wirklich exzellent genutzt.
Mir war nicht langweilig.
War das eine neue Hürde für dich, einen Roman zu schreiben?
Absolut. Es war tatsächlich, ich hatte die Idee zu dem Roman vor 3 Jahren. Und ich kann ja gleich noch so ein bisschen erzählen, worum es quasi in dem Buch geht. Aber einfach nur jetzt so diese Idee zum Roman, die war da. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal dachte, das ist ja so eine schöne Geschichte, ich würde das so gerne aufschreiben. Und dann ging natürlich in mir auch sofort alles irgendwie an und war so, sag mal, wer glaubst du denn, wer du bist, dass du jetzt wirklich einen Roman schreiben kannst? Und allein so dieses Technische, auch einen Roman zu schreiben, also wirklich, wie beschreibt man Situationen, wie erschafft man Charaktere, all das, was ja irgendwie auch zu so einem Roman dazugehört, ich hätte nicht gedacht, dass ich das kann. Und dann hat es mich tatsächlich 2 Jahre gedauert, bis ich mich am Ende dazu entschlossen habe, zu sagen, ich mache es jetzt. Ich fange jetzt einfach an und schreibe das, weil es mich nicht losgelassen hat. Es hat so angefangen, in mir zu leben, diese Geschichte. Und irgendwann war ich so, jetzt, es muss einfach jetzt raus und aufgeschrieben werden.
Da finde ich schon mal, ist die erste wunderbare Inspiration versteckt, nämlich manche Dinge brauchen einfach Zeit.
Das stimmt, ja. Hast du recht.
Und für manche Dinge muss man sich einfach auch selber mitnehmen, oder? Und auch dafür bereit sein, so mit all seinen Facetten.
Das stimmt total, es ist schön. So habe ich es tatsächlich für mich mit dem Buch noch gar nicht gesehen, weil ich habe mich eher so ein bisschen immer geärgert, dass ich mich nicht so getraut habe, weißt du, dass ich nicht gesagt habe, komm, jetzt mach's halt einfach, aber ich hatte so einen Respekt davor, weißt du, ich hatte so einen, also zum einen war die Geschichte für mich was so Schönes und ich wollte, wenn ich es mache, richtig machen. Und dann hatte ich selber einfach so einen Respekt davor, dass ich mich lange, tatsächlich jetzt fast 2,5 Jahre, nicht getraut hatte, es zu schreiben. Aber so wie du es sagst, stimmt es auch, weil wenn ich so zurückdenke, hat das Buch, dadurch, dass ich mir damit Zeit gelassen habe, auch so angefangen, in mir zu leben. Und deswegen ging es auch so schnell, es so schnell zu schreiben, weil es tatsächlich, die Geschichte war komplett fertig in mir. Also es war sozusagen von Beginn bis Ende, es war alles ready. Ich musste nur noch diesen, sozusagen den schwierigen Teil machen und mich wirklich diszipliniert hinsetzen und es aufschreiben. Ja, und zum Glück habe ich es gemacht.
Deine Hauptdarstellerin Alma hat eine Begegnung der dritten Art, möchte ich mal sagen. Und ich hatte beim Lesen eine Gänsehaut, weil ich mal in einem Yoga-Retreat eine Meditation gemacht habe. Und dann kam dieses Bild von ganz alleine in mich. Und dann dachte ich, wie toll, dass du das jetzt mal als Geschichte niederschreibst, weil das ist so ein starkes Werkzeug, über das du uns aber was viel Schöneres erzählen kannst. Schieß mal los, worum es geht in dem Buch, beziehungsweise was Alma da erlebt.
Genau, also Alma ist eine junge Frau und die Idee von Alma ist, Alma bedeutet ja auf Spanisch die Seele. Und Alma ist so ein bisschen so unsere aller Stellvertreterin der suchenden Seele einfach. Diese Seele, die hier auf diese Erde kommt und der immer wieder Dinge passieren und wo man irgendwann so an den Punkt kommt, wo man denkt, Mann, warum kriege ich es nicht hin? Und warum passieren mir immer wieder die gleichen Sachen? Warum bin ich immer wieder mit dem falschen Typen zusammen? Ja? Oder warum finde ich nicht meinen Job, wo ich irgendwie glücklich bin? Und so geht's Alma eben auch. Alma wacht auf in ihrer Wohnung und so beginnt das Buch. Sie wacht auf in ihrer Wohnung und hatte einen ganz blöden Abend vorher. Ihr Typ hat sie betrogen und sie hat sich dann betrunken und wacht auf, ist total verkatert und geht dann duschen. Und unter der Dusche kommen irgendwie all diese Emotionen in ihr hoch, diese Traurigkeit darüber, dass sie es einfach nicht gebacken bekommt, glücklich zu werden, dass sie einfach nicht da rauskommt aus diesen immer wiederkehrenden Dramen in ihrem Leben. Und sie ist so traurig und enttäuscht auch und wütend auf sich selbst. Und gleichzeitig passiert in ihr aber auch was ganz Spannendes, weil gleichzeitig merkt sie, sie ist jetzt an so einem Punkt, dass es sie so sehr nervt, dass es so ist, wie es ist, und es sie so traurig und wütend macht, dass sie diese Entscheidung trifft, sie wird jetzt was verändern. Sie hat keine Ahnung wie, aber sie wird etwas verändern. Sie wird nicht länger da bleiben, wo sie ist. Und mit dieser Entscheidung, die sie in sich trifft, die einfach diese wahnsinnige Energie hat, mit dieser Entscheidung bewegt sie jetzt plötzlich etwas im Universum. Denn kurze Zeit später klingelt es an ihrer Tür und da ist ein Postbote und dieser Postbote gibt ihr ein Paket. Und das ist schon komisch, weil das Paket, die Adresse auf dem Paket, ist in ihrer eigenen Schrift geschrieben, in ihrer eigenen Handschrift. Mhm. Und sie wundert sich und sagt, hey, wie kann das sein? Ich habe mir ja nicht selber ein Paket geschickt. Und dann packt sie das Paket, also sie geht in ihre Küche und packt das Paket aus. Und in diesem Paket ist ein Brief und ein Notizbuch von ihrem 90-jährigen Ich an sie. Ihr 90-jähriges Ich nimmt Alma jetzt mit auf eine Reise zu sich selbst. Und in diesem Buch begegnet Alma dann ihrem 90-jährigen Ich tatsächlich. Und die beiden haben wunderschöne Gespräche. Und das 90-jährige Ich hilft jetzt Alma dabei, eine komplett neue Perspektive auf sich selbst zu bekommen, auf ihr Leben zu bekommen und erstmal auch wie so eine Art Reset zu machen und erstmal aufzuhören, all das zu glauben, was sie sich die ganze Zeit erzählt und sich bewusst darüber zu werden, wie sehr ihre Gedanken, ihre Identität, das, was sie über sich glaubt, wie sehr das ihre Realität formt. Und ja, und es ist einfach so eine wunderschöne Beziehung, die die beiden zueinander entwickeln. Mhm. Und so eine ganz warme, schöne Begegnung, wo dieses weise alte Ich Almas Herz halt wieder öffnet und Alma dabei hilft, zu sich selbst zurückzufinden.
Da hast du der Welt wirklich ein schönes Geschenk gemacht, weil die Begegnung mit dem älteren Ich, die ist zum einen total unpopulär noch. Wir reden ja auch hier in diesem Podcast häufig immer mal wieder über innere Kindarbeit. Das hat sich bisher viel größere Bekanntheit erfreut. Aber die Begegnung mit dem älteren Ich, finde ich, hat so eine Power. Wer das noch nicht ausprobiert hat, sich einfach mal zu fragen, was würde mein älteres Ich mir in dieser Situation raten? Wie ist denn das bei dir das erste Mal aufgekommen? Kannst du dich daran erinnern?
Also wann genau ich das erste Mal hatte, weiß ich gar nicht so genau. Aber ich weiß, dass es für mich so ähnlich wie du es vorhin beschrieben hast, ich konnte mich gerade so damit so reinfühlen, wo du gesagt hast, dass du das auf deinem Yoga-Retreat in der Meditation hattest. Bei mir war das auch das erste Mal, als ich sozusagen mein 80-jähriges Ich damals war. Ich hatte mir irgendwann mal ausgerechnet, das können auch alle, die zuhören, einfach einmal kurz machen, auszurechnen, wann ist dein 80. Geburtstag? Also bei mir ist es zum Beispiel der 10. August 2066. Und dieses Datum hat für mich irgendwie total die Magie, weil zum einen sagt mir dieses Datum, es ist noch so viel Zeit bis dahin. Und zum anderen weiß ich, dass da eine Frau auf mich wartet, die einfach so stolz auf mich ist für alle Ängste, die ich überkommen bin, für all das, was ich einfach geschafft habe, sozusagen auch in mir selbst zu verändern und zu transformieren und auch all das, was ich einfach erschaffen habe im Außen. Und diese Verbindung in mir, das ist so schön, dieses Gefühl, mich mit dieser Frau zu verbinden, mit dieser weisen, alten Seele, die da sitzt, die alles erlebt hat. Und das Schöne, was ich man kann es ja auch einfach wie so eine Art mentale Übung nennen, was ich daran so schön finde, ist, dass diese Frau, oder wenn jetzt jemand auch zuhört, der Mann in dem Fall, die hat ja schon alles geschafft, weißt du, die ist schon da, die ist entspannt, die braucht gar nichts über sich beweisen, die hat alles geschafft, die weiß, alles ist gut. Und ich finde, gerade wenn man Angst hat, eine große Entscheidung im Leben zu treffen oder sich so ein bisschen verloren fühlt, ist diese Verbindung zu diesem 80- oder 90-jährigen inneren Ich, oder kann auch 40-jährig sein, ist eigentlich egal, einfach das Ich der Zukunft, sich mit dieser Person zu verbinden, ist so kraftvoll und es schenkt mir zumindest so viel Vertrauen immer. Und die gibt mir auch immer die besten Ratschläge. Und das Schöne ist, ich habe so ein Bild, wo, da war ich so 11 und das war eine Zeit in meinem Leben, da ging es mir sehr, sehr schlecht. Und da habe ich mich unglaublich alleine gefühlt und bin durch so eine ganz große familiäre Krise gegangen. Und es gab da Momente, wo ich so traurig war, dass ich wirklich, wo ich nicht mehr leben wollte. Also ich war einfach so traurig, habe mich so verloren und alleine gefühlt. Und irgendwas in mir hat mir immer gesagt, Laura, es wird alles gut. Es wird alles gut. Und ich weiß noch, dass ich war 11, 12 und ich kann mich an diese Stimme erinnern, an dieses, dass irgendwas da war, was mir gesagt hat, es wird alles gut. Und das Schöne ist, und da muss ich jedes Mal, kriege ich Tränen in die Augen, weil heute verstehe ich, ich war es selbst. Ich war das selbst. Ich war heute die Laura, die heute in meinen Meditationen zu diesem inneren Kind geht und sie sagt, es wird alles gut. Es wird alles gut. Und das Schöne ist, ich weiß heute, dass im Moment, wo es mir heute nicht gut geht, die Laura in 20 Jahren auch bei mir ist und sagt, es wird alles gut. Du kriegst es hin. Du schaffst das. Es ist alles gut. Und das Schöne ist, das haben wir alle, weißt du, wir alle können uns mit dieser Energie verbinden, aus der Zukunft quasi. Das hört sich so ein bisschen spacig an, aber ist es eigentlich überhaupt nicht. Sondern einfach, und das versucht das 90-jährige Ich einmal auch zu erklären in dem Buch, das ist vielleicht noch ganz spannend, dass wir ja sozusagen ein interessantes Bild von Zeit haben. Für uns ist Zeit ja horizontal, ja, also quasi es läuft von A nach B.
Und sehr linear.
Und genau, ne, wie so eine Linie, die quasi von links nach rechts läuft eigentlich. Und ich persönlich glaube, und da gibt es ja auch ganz interessante Forschung zu, Einstein hat dazu ja auch ganz viel geforscht. Und Einstein war ja der Erste, der gesagt hat, Zeit ist eine Illusion, weil Zeit eben in dem Sinne ja eigentlich gar nicht existiert, sondern wir können uns theoretisch auch vorstellen, dass Zeit vertikal ist, also von oben nach unten oder beziehungsweise wie so eine Linie, weißt du, wo alles jetzt stattfindet. Und wenn man sich da mal reinfühlt und sagt, was ist denn, wenn eigentlich tatsächlich alles in diesem Moment stattfindet, weil es ja immer nur diesen Moment gibt, dann ist tatsächlich dieses 90-jährige Ich jetzt schon da und genauso ist auch dein inneres Kind oder dein vergangenes Kind jetzt da. Und du kannst so viel Heilung bewirken, indem du dich in diesem Moment quasi auf dieser Zeitlinie hin oder hoch und runter bewegst und das Bewusstsein in diesen Momenten veränderst. Und das ist so die Idee von diesem Buch, dass Alma eben lernt, die richtigen Entscheidungen und das richtige Bewusstsein im Hier und Jetzt zu entwickeln, um tatsächlich in der Zukunft genau diese Frau zu sein, die sie da kennenlernt.
Mhm.
Du hast jetzt ein so geniales Beispiel hier mal eben so eingestreut. Ich bin total begeistert, weil wenn Menschen wie du und ich über solche Themen sprechen, dann mag es andere Menschen geben, die denken, was verschwurbeln die zwei denn jetzt gerade? Aber sobald zum Beispiel, habe ich auch bei den größten Zweiflern beobachtet, sobald zum Beispiel der Name Albert Einstein fällt, oder Stephen Hawking oder Tesla, was ja die größten, bis heute als die größten Genies, auch was die Astronomie angeht oder die Quantenphysik, die Physik, die bekommen immer so eine Credibility, aber im Grunde genommen waren die einfach mit ihren Theorien unglaublich früh dran.
Absolut, ja. Ne? Und es ist so spannend, also auch für alle, die da irgendwie sagen so, ja, hört sich ja irgendwie spannend an oder so sagen, ja, wie Zeit, natürlich ist Zeit horizontal quasi. Es gibt wirklich so viele, also gerade wenn man sich anfängt mit Einstein, wie du gerade gesagt hast, zu beschäftigen. Oder Tesla ist zum Beispiel auch so ein wundervolles Beispiel. Tesla hat zum Beispiel gesagt, dass all die Ideen, die er hatte und all diese Eingebungen, ja, Einstein hat das übrigens auch gesagt, dass das eigentlich nie von ihm kam, sondern dass er einfach angebunden war und dass er das wie empfangen hat, diese Ideen, und sie dann einfach nur umgesetzt hat. Und dass er sich immer diesen kreativen Raum geschaffen hat, wo er quasi diese Ideen empfangen konnte. Und das ist genau das Gleiche. Und es ist quasi, ob du dich jetzt mit deinem 90-jährigen Ich verbindest oder ob du dich quasi mit einer Intelligenz, eine andere Form von Intelligenz verbindest, ist eigentlich egal, weil es ist alles an Information vorhanden. Und das ist zum Beispiel auch, wie ich einen Großteil meiner Business-Entscheidungen treffe. Ich mache nicht irgendwelche Business-Pläne oder so, sondern das kann für manche vielleicht auch funktionieren, einfach mal als Versuch, sondern ich gehe extrem intuitiv vor und ich verbinde mich wirklich mit diesem weisen inneren Ich und gucke, okay, was ist wirklich die höchste und beste Entscheidung, die ich in diesem Moment treffen kann? Und dadurch ergeben sich oft wesentlich mutigere Entscheidungen. Und oft sind es auch die besseren. Also es ist ganz spannend. Das ist auch, also für mich, ich hoffe, dass das Buch so sehr dazu inspiriert, diesen Mut zu haben und diese Neugierde, so in diese innere Welt zu tauchen und festzustellen, wie viel Wissen einfach da ist, wie viel Heilung da ist, wie viel Weisheit da ist, wie viel Güte auch da ist und Liebe da ist, und dass wir uns damit so wunderschön verbinden können. Ja.
Und vor allem dann passieren ja wirklich die verrücktesten Sachen. Ich habe viel Austausch auch mit der Eva Maria Zurhorst und wir lachen dann häufig und sagen, ja, wenn man mal im Feld ist.
Auch. Absolut.
Das ist ganz schön. Ich habe unheimlich viele Parallelen zwischen uns beiden in unserer Biografie entdeckt. Dann habe ich mich gefragt, witzig, woran liegt es wohl, ob irgendwie das Teil eines Prozesses irgendwann früher oder später von vielen Menschen ist. Zum einen teilen wir eine Erfahrung mit Neil Donald Walsh, weil Gespräche mit Gott auch für mich der Einstieg in die Spiritualität war. Das finde ich jetzt noch nicht die Sensation. Worüber ich aber sehr schmunzeln musste, war, als ich gehört habe, dass auch du 5 Jahre um das Buch drumherum geeiert bist.
Ja. War das bei dir auch so?
Na, nicht ganz 5 Jahre, aber ich würde mal sagen, so ungefähr ein Dreivierteljahr. Und meine beste Freundin ging unglaublich ab auf das Buch und die hat mich zu Tode genervt damit, weil sie immer gesagt hat, du musst es lesen. Ich so, geh weg mit, ich war so im Schmerz zu der Zeit und ich wollte auch im Schmerz sein. Und irgendwann habe ich es dann angefangen und habe es nach Seite 40 wieder in die Ecke gepfeffert und habe gedacht, lass mich in Ruhe mit eurem Mist. Und 7 Monate später ging es mir noch schlechter. Und dann war ich soweit. Und dann habe ich es gelesen und dann hat es auch unglaublich viel verändert. Was würdest denn du heute sagen, warum das bei dir so lange gedauert hat oder du so eine Vermeidungsstrategie gefahren bist?
Bei mir war es tatsächlich der Titel. Ich fand den Titel so doof.
Ja.
Also ich muss auch sagen, für mich hat es lange gedauert, Spiritualität und Religion voneinander zu trennen. Also das war für mich auch ein Riesengewinn quasi. Also ich bin zum Beispiel ein unglaublich spiritueller Mensch, ich bin aber überhaupt nicht religiös. Und für mich hatte Gott immer sowas, also weil ich habe so viele negative Erfahrungen mit Gott gemacht im religiösen Sinne. Ja? Und fand Gott immer doof, also im Sinne von so dieses Bild, ja, von dem Mann, der da irgendwie über der Wolke sitzt und der gesagt, du kommst in die Hölle und du in den Himmel und der irgendwie so strafend war, und es hat sich für mich so unglaublich unstimmig angefühlt, weißt du, so, ich konnte mir immer nicht vorstellen, wenn es einen Gott gibt, dann ist der bestimmt nicht so, weißt du, so war das immer für mich.
Ich habe mit Curse auch gesprochen vor ein paar Monaten und ich habe exakt denselben Satz zu ihm gesagt. Ich habe gesagt, ich habe in meiner Schule schon immer gewusst, aber wenn es Gott gibt, das ergibt gar keinen Sinn. Warum sollte er so sein?
Genau so ging es mir halt auch. Und ich hatte dann immer Gott, so das Wort Gott hat in mir schon so ein richtig so ein ausgelöst, weißt du, so geh mir weg mit Gott eigentlich. Ich will damit gar nichts zu tun haben, weil ich es oft auch so unfair fand und auch was viele Dinge, ja auch wie die Frau quasi, die hat ja auch nicht viel Positives abgekriegt mit den ganzen Religionen, würde ich jetzt so behaupten. Und auf jeden Fall, und dieses Buch war dann so, ich hatte halt keine Lust, so ein religiöses Buch zu lesen, weil es also interessiert mich nicht. Und das Schöne war dann, als ich es dann irgendwann endlich angefangen habe zu lesen, war es für mich so, musste ich so über mich selber lachen, weil das Buch ja genau darum geht, genau das ist ja quasi die Quintessenz von diesem Buch, zu verstehen, dass Gott eben etwas ganz anderes ist, oder dass sie etwas ganz anderes ist, als wir uns die ganze Zeit erzählen, ja. Und das fand ich, dieses Buch hat mich so erfüllt und so glücklich gemacht, weil ich dachte, wenn alle Menschen Gott so sehen würden und wenn wir so unsere Spiritualität leben würden, dann würden wir in einer komplett anderen Welt leben. Und es ist ja so kraftvoll, also diese These, die ja in dem Buch aufgestellt wird, ist, dass Gott ja einfach alles ist und in jedem, in allem, dass Gott einfach diese schöpferische, liebevolle Intelligenz ist, die in allem ist und dass Gott uns Menschen eben diesen freien Willen gegeben hat, uns hier zu erfahren als Menschen und dass wir selber wählen, welche Erfahrungen wir machen und Gott wertet darüber nicht, sondern Gott erfährt sich durch uns und durch alles, was ist hier auf dieser Welt, ohne diese Erfahrungen aber zu bewerten. Ja, dieses Buch war einfach für mich so schön und es war wirklich, als ich das gelesen habe, das war für mich so, wo ich dachte, okay, ich möchte jetzt alles lernen über Spiritualität und wie ich dieses Göttliche in mir finden kann und in allem anderen finden kann. Das war für mich wie so eine Erleuchtung quasi, so ein ganz neues, liebevolles, positives, ermächtigendes Konzept von Gott zu haben.
So ein freies auch, gell, und wohlwollendes.
Wohlwollend, genau, ja, absolut.
Ich habe so ein schönes Zitat von dir gelesen. Ich weiß nicht, in meiner Vorbereitung, in irgendeinem Interview, das du gegeben hast. Und da hast du gesagt, langfristig ist es meine Vision, Coaching für junge Menschen zwischen 10 und 25 Jahren zugänglicher zu machen. Ich erinnere mich nicht gerne an dieses Alter zurück und ich hätte gerne jemanden gehabt, der mir die Dinge sagt, die ich heute weiß. Du hast unheimlich viel Austausch mit jungen Menschen. Was ist dein Gefühl gerade von dieser Generation? Womit beschäftigen die sich? Wie geht es denen? Wie empfindest du die auch im Vergleich zu dir jetzt, als du, keine Ahnung, 15 oder 20 war's?
Also ich bin so stolz auf diese Generation. Ich finde, dass diese Generation von zwischen 12 und 20 gerade oder 22, 23, ich finde, das ist eine so wache,
total
positive, energetische, weltverändernde Generation. Also ob es jetzt Fridays for Future ist oder über Greta Thunberg oder einfach überhaupt die sind so wach. Ja, da waren wir noch vollkommen, also wenn ich mich daran erinnere, was ich mit 15 gemacht habe, da das will ich gar nicht erzählen. Also da war ich noch nirgendwo da, auch nur annähernd in der Nähe, ja, von diesem Bewusstsein. Und ich glaube, ehrlich gesagt, unsere Aufgabe ist es gerade für diese Generation mit allem, was wir können und wie wir es können, darin zu unterstützen, die Welt so zu verändern, wie die diese Welt sehen, weil die sehen wirklich eine ganz andere Welt, als wir sie noch von unseren Eltern übergeben bekommen haben. Ja.
Empfinde ich ganz genauso. Ich hatte neulich mit der Tochter einer Freundin, die ist 15, einen Austausch über, ich glaube, Gendern. Und die hat da so eine, also die stellt mich argumentativ sowas von in die Ecke und hat so krasse Erklärungen und Sichtweisen und auch die Fähigkeit, mal Perspektiven zu verändern. Das ist ja eigentlich was deine und auch meine Generation, ich bin jetzt ein bisschen älter als du, überhaupt erst mal gelernt hat, die Option zu sehen, ich könnte ja mal eine andere Perspektive einnehmen. Und bei denen habe ich so das Gefühl, die haben das in der DNA abgelegt.
Ja, also absolut, ich habe eine riesige Hoffnung in diese Generation tatsächlich. Und ich hatte gerade ganz witzig vor unserem Gespräch ein ganz tolles Gespräch mit Fetzum, einem guten Freund von mir. Und die haben eine Organisation, die kümmert sich um die Future Skills für Kinder. Und da haben wir eben auch darüber gesprochen, was sind eigentlich so die Future Skills für Jugendliche und Kinder, für all das, was jetzt vor denen liegt, die Welt, die vor denen liegt. Und dass das einfach ganz andere Skills sind als die, die wir heute brauchen oder sozusagen die wir gebraucht haben. Und dass gerade auch sowas wie Achtsamkeit ja tatsächlich für die, die jetzt kommen, ein so wichtiges Thema ist. Natürlich auch für uns, aber für diese Welt, die immer schneller wird und immer getrennter tatsächlich auch. Wie wichtig es ist, da gerade Kinder darin zu unterstützen, in sich selbst diesen inneren Hafen zu haben und dieses Vertrauen in sich selbst zu stärken. Das ist, glaube ich, so elementar wichtig. Ja.
Trotzdem warst du, als du angefangen hast, ja auch erst Mitte 20 und sicherlich dann auch, als du in die Öffentlichkeit und somit auch in die Sichtbarkeit gekommen bist. Das ist ja ein Riesenschritt, von dem ganz viele Angst haben, sichtbar zu werden. Mit dem gleichzeitigen Dilemma, dass wir uns ja alle nichts mehr wünschen, als endlich gesehen zu werden in allem, was wir sind. Trotzdem warst du ja echt eine Vorreiterin, muss man ja ganz klar sagen. Du warst schon eine der Jüngsten und auch Ersten, die dann auch so einen Wahnsinnserfolg damit gehabt haben. Kannst du dir das erklären heute?
Lustigerweise, glaube ich, war es tatsächlich so ein bisschen die richtige Zeit, der richtige Moment, die richtige Energie. Es kam einfach unglaublich viel zusammen, plus irgendwie dann vielleicht tatsächlich auch an der Stelle mein Mut rauszugehen. Ich weiß noch, dass ich damals unheimliche Angst und Respekt davor hatte, rauszugehen. Ich weiß noch, dass ich mehrere Coachings dazu hatte, dass ich gesagt habe, dieses Thema, also gerade Spiritualität, ich habe damals schon dann sehr intensiv auch angefangen, meine eigene Spiritualität zu leben und es in meinen Alltag zu integrieren und wollte es so gerne teilen, aber das ist jetzt auch schon 6, 7 Jahre her, also dass ich den Podcast damals gestartet habe und damit rausgegangen bin. Und ich weiß noch, ich war so, ich traue mich einfach nicht, ich habe so Angst. Und zum Glück hatte ich damals ein ganz schönes Gespräch. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem es war, aber ich weiß auch, worum es ging. Und zwar haben wir darüber gesprochen, dass man ja nicht immer alles sofort teilen muss, sondern einfach nur das, womit man sich gerade bereit fühlt, es zu teilen. Und so habe ich dann damals auch angefangen, weißt du. Ich habe dann erstmal einfach mit den Themen, mit denen ich mich ready gefühlt habe, sie nach draußen zu geben, damit habe ich angefangen. Und wenn man jetzt meinen Podcast vielleicht auch so analysieren würde von außen, dann sieht man auch, wie er immer tiefer und tiefer und tiefer wird. Also mit der Zeit, wie ich immer mehr meinen Mut auch hatte, immer tiefer in die Themen reinzugehen. Und ganz klar mich auch für Spiritualität stark zu machen und auszusprechen und zu sagen, wie enorm wichtig es einfach ist, dass wir verstehen, dass wir eben einfach, wir sind eben spirituelle Wesen, ja, wir sind Menschen und wir haben eine Seele und es gibt einfach die geistige Welt. Und es ist so wichtig, sich selber diesen Raum zu nehmen, diese Welt für sich auch zu erforschen und in diese Magie einzutauchen, die das alles auch für einen hat. Und gleichzeitig geht das natürlich auch mit einer gewissen Selbstverantwortung einher, im Sinne von, in dem Moment, wo du anfängst, dich mit den Themen zu beschäftigen, stellst du auch fest, oh shit, ganz schön viel ist von mir abhängig, von meinen Entscheidungen, von meinen Gedanken und wie ich die Welt sehe. Aber was natürlich auf der anderen Seite auch so schön ist, weil in dem Moment, das war für mich so das Kraftvollste eigentlich daran, in dem Moment zu sehen, wie schöpferisch ich bin durch meine Gedanken und meine Gefühle und meine Glaubenssätze und alles, wie ich die Welt sehe. Das bedeutet ja gleichzeitig auch, dass ich dadurch auch die Dinge verändern kann, dass ich eben nicht machtlos ausgeliefert bin, sondern in dem Moment, wenn ich Perspektiven verändere, du hast es vorhin ja schon so schön gesagt, ne? Perspektivwechsel, in dem Moment, wo ich anfange, einen Perspektivwechsel zu haben, in dem Moment verändert sich alles um uns herum, ja. Ich glaube, Wayne Dyer hatte das so schön gesagt. The moment you change the way you look at things, the things you look at change. Also in dem Moment, wo du veränderst, wie du auf die Dinge blickst, verändern sich die Dinge, auf die du blickst. Und so ist es einfach. Ja.
Da hast du ja schon auch einen der wunderbarsten zitiert. Leider nicht mehr unter uns. Also Wayne Dyer, auch jemand, mit dem man sich auf seiner Reise unbedingt mal beschäftigen sollte. Ich erinnere mich witzigerweise ziemlich genau an den Moment, wo ich deinen Podcast das erste Mal gehört habe. Ich bin mit einem extraterrestrischen, außergalaktischen Liebeskummer in die Berge gefahren und stolperte über deinen Podcast. Und ich erinnere mich daran, dass ich das, mir war das in dem Moment nicht bewusst, aber ich kann es heute ganz gut einordnen, dass ich das erste Mal so etwas wie einen Podcast gehört habe, und zwar von einem Menschen, bei dem ich Mitgefühl empfinde. Und ich weiß, dass mich das wahnsinnig abgeholt hat in dem Moment. Und ich finde das so wunderbar, weil ich dich auch da als Vorreiterin empfinde. Aber auch das hat Schule gemacht. Mhm. Es sind einfach gerade, ich nenne die immer Lichtbotschafter. Es ist gerade so eine Armee an Lichtbotschaftern in der Welt unterwegs. Egal, ob das du bist oder Curse oder die Sarah Desai oder die Verena König. Es sind einfach so, und man spürt auf einer gewissen Frequenz dieses Mitgefühl. Und ich stelle oft fest, dass es unglaublich viele Menschen gibt, das finde ich wahnsinnig traurig, die das noch nie erfahren haben in ihrem Leben. Die das nur kennen, dass wenn sie mit Freunden sprechen oder mit Familie, dass da immer jemand ist, der eine Meinung hat. Mhm. Und immer jemand ist, der findet, was der andere verändern sollte. Aber dass da einfach mal jemand zu dir spricht und sagt, hey, so wie du bist, ist alles okay. Du machst es so gut, wie du kannst und es ist alles gut. So, das ist so selten.
Ja, also ich sehe auch eine Welt tatsächlich leider noch Status quo, in der wir sehr hart alle miteinander sind. Also in der wir uns so abwerten, ja teilweise auch gegenseitig, und die so bewertend ja auch ist. Und wie du gesagt hast, so oft ist eine Meinung da, wie jemand zu sein hat oder was jemand tun soll. Und ich glaube, es ist, und das ist ja auch meine Vision, also so die höhere Vision, warum ich tue, was ich tue, ist, dass ich fest daran glaube, dass wir es gemeinsam schaffen können, wenn jeder dabei sich selber eben anfängt, eine Welt zu erschaffen, in der wir in einem ganz anderen Bewusstsein miteinander sind und in der wir viel liebevoller und achtsamer und mitfühlender und freundlicher, einfach freundlicher miteinander sind und den anderen sehen oder die andere wirklich sehen und nicht das sehen, was wir denken, wie der oder die andere sein soll, sondern wirklich diesen Menschen, der in dem Moment vor dir steht, diesen Menschen zu sehen und zu sehen, was sind denn die Träume von diesem Menschen? Wofür ist dieser Mensch hier? Was möchte er oder sie hier erschaffen, verwirklichen? Und das ist dieses andere Bild, was ich auch immer so schön finde, ist zu verstehen, dass am Ende laufen da draußen Millionen von Erwachsenen rum, die in sich ein ganz kleines, trauriges Kind noch tragen, was nie geheilt worden ist. Und viel mehr einander auch zu erkennen in dem, was uns alle vielleicht auch mal verletzt hat oder wo wir noch eine offene Wunde, quasi eine seelische offene Wunde mit uns tragen, und viel mehr einander quasi das Licht geben, diese Wunden auch zeigen zu dürfen und in diese Verletzlichkeit kommen zu dürfen und uns wirklich wahrhaftig zu begegnen, ohne diese Masken, ich bin so leid, dieses zu tun, jemand zu sein, der man gar nicht ist, nur um irgendwie zu denken, wenn ich so bin, dann werde ich gemocht, sondern das ist ja auch so anstrengend, oder? Sondern vielmehr irgendwie einander den Raum zu geben, sich so zeigen zu dürfen, wie man wirklich ist. Und das Schöne ist, das war letztens ein ganz coolen Spruch, den ich auch gelesen habe, und da dachte ich da so viel dran. So oft sagen wir, oh, ich bin irgendwie in den Raum gekommen und es war so eine schlechte Energie und dann hatte ich auch so eine schlechte Energie und das hat mich so runtergezogen. Und anstatt irgendwie das Außen dafür verantwortlich zu machen, wie es dir geht, eher zu denken, ey, ich bin in den Raum reingekommen, da war so schlechte Energie, aber ich bin reingekommen und ich habe richtig gute Energie reingebracht, weißt du? Dich selber zu sehen als der Mensch, der die Energie auch im Außen erzeugen kann, die du gerne haben möchtest. Und wenn zum Beispiel gerade jemand zuhört und der oder die hat das Gefühl, ich werde immer so bewertet oder mein Umfeld ist vielleicht auch abwertend mir gegenüber oder fühlt mich richtig mit oder ne, sieht mich vielleicht auch nicht. Fang du an, dein Umfeld zu sehen. Fang du an, das in den anderen zu sehen und auch nicht dein Umfeld dafür abzuwerten, dass sie dich abwerten, sondern sagen, okay, das ist jetzt halt gerade der Status quo, das steht jetzt halt einfach, die Menschen, die um mich herum stehen, it is how it is. Aber was kann ich denn tun? Wie kann ich mitfühlender sein? Wie kann ich besser zuhören? Wie kann ich vielleicht jemandem unterstützen? Wem kann ich ein Buch schenken? Wie deine Freundin damals, die hat ja auch in dir etwas gesehen, deine beste Freundin, die dir Gespräche mit Gott gegeben hat. Die hat ja auch gesehen, hey, das ist das, was du gerade brauchst. Und das ist das, was dir helfen könnte. Und ich glaube, das ist so schön, sich selber, du hast es vorhin gesagt, so Lichtbote, sich selber immer wieder daran zu erinnern, hey, wenn jetzt gerade um mich herum alles dunkel ist und alle irgendwie da in ihrem Grummelmodus sind, na, dann mache ich doch mein Licht an. Dann bin ich doch hier die Lichtbotin. Dann bin ich, Gandhi hat es ja so schön gesagt, ne? Be the change you want to see in the world. Und es ist so wahr. Sei du dieser Wandel, den du sehen möchtest. Und du wirst sehen, es wird alles verändern.
Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Ich muss gestehen, auf meiner persönlichen Transformationsreise war all das, was du gerade geschildert hast, bezogen auf mich das Allerschwierigste. Also mir wurde sehr spät klar, und zwar auf einer sehr tiefen Ebene, mir wurde sehr spät klar, wie wenig Mitgefühl ich für mich habe. Und wie hart ich zu mir war. Und ich höre es jeden Tag, wie wir, also nicht nur mit anderen sprechen, sondern wie wir mit uns sprechen, ohne dass es uns bewusst ist. Oder? Das ist doch Horror.
Und das ist so schön.
Gerade wir Frauen, Figuren und wie wir aussehen und, oh Gott, und noch eine Falte und dieser fette Hintern und so. Oh. Schlimm, würde man seiner besten Freundin nie sagen.
Nee, absolut nicht. Und ich glaube, das ist so wichtig, was du gerade sagst. Und das ist ja, wo es wirklich, es fängt einfach immer in uns selbst an und bei uns selbst. Und das ist ja auch ein bisschen die Idee von Alma da, diese, dass sie ja lernt, über ihr 90-jähriges Ich genau diesen liebevollen Dialog in sich selbst zu haben und sich selber eben liebevoll zu betrachten und als dieses Wunder, dass einfach jeder Mensch ist. Also das ist einfach, ich habe jetzt ja gerade eine kleine Tochter nochmal bekommen und die ist 4 Monate alt und ich gucke die manchmal an und ich denke mir, das ist so ein Wunder, das ist so ein Wunder.
Total. Ja.
Und ich glaube, das Schöne ist, sich selber auch wieder so zu sehen, gar nicht im arroganten Sinne oder so durch die Welt zu gehen und zu sagen, ich bin so ein Wunder, aber in dieser Selbstachtung, weißt du, in dieser Selbstachtung darüber, wer du bist, denn in dem Moment, und das war in meinem Leben wirklich auch eine riesige Transformation, mich selber zu achten und zu ehren. Also wirklich zu ehren als die Frau, die ich bin und meine Träume zu ehren, meine Wünsche zu ehren, meine Ängste genauso zu ehren und mir den Raum zu geben, einfach ich sein zu dürfen, weißt du? Einfach ich mit all meinen Macken, mit all meinem Quatsch in meinem Kopf, aber genauso mit all diesen riesigen Visionen und zu sagen, das bin ich und ich bin dankbar, ich zu sein. Mhm. Und ich werde alles tun in diesem Leben, um mir selbst die beste Freundin zu sein und mich da durch zu navigieren und mich zu unterstützen. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann hole ich mir Hilfe. Und ich glaube, du und jede andere, die gerade zuhört, du hast deine Liebe selbst so sehr verdient. Und es ist so wichtig anzufangen, sich die selbst zu geben, weil das ist ja auch für Alma dann so eine der größten Erkenntnisse in dem Buch, dass sie sagt, diese ganzen Beziehungen, die sie auch zu Männern hatte, die immer eine Katastrophe am Ende waren, plötzlich kann sie sehen, ja natürlich, wie konnte ich denn wollen, dass ein Mann mich liebt, wenn ich selber so mit mir bin, wie ich mit mir bin, wenn ich mich selber so ablehne, wie soll mich denn dann jemand im Außen wirklich lieben? Ja, und dass sie dann erkennt, okay, mein Job ist es erstmal, in mir selber diese Liebe auch für mich zu generieren und mir zu erlauben, geliebt zu werden von mir und auch von allen anderen. Und dann, das verändert halt einfach alles. Ja.
Und sich auch bewusst zu machen, was man sich eigentlich so in der Vergangenheit auch angetan hat. Das ist ja auch nochmal so ein Moment, wo man echt mal kurz schlucken muss. Also bei mir war es auf jeden Fall so.
Ja, aber das ist nochmal so ein wichtiger Punkt. Ganz kurz, weil ich finde, das ist so wichtig, dieses zu sehen, auch ich habe auch wirklich ziemlich viel Mist gemacht, quasi mir selbst gegenüber. Und ich habe irgendwann für mich gesagt, ich wusste es nicht besser. Hättest du es besser gewusst, hättest du dich nicht so verhalten. Und das ist eben das ist für mich heute eben auch einer meiner größten Motivationen zu sagen, ich wünschte, ich hätte all dieses Wissen gehabt, als ich 12, 13, 14, 15 war. Ich wünschte, ich hätte gewusst, wie ich vergeben kann. Ich wünschte, ich hätte gewusst, wie ich mich selber nicht als Opfer meiner Erfahrung sehe, sondern als Schöpferin meiner Erfahrung. Ich wünschte, ich hätte gewusst, wie ich Glaubenssätze verändern kann. Ich wünschte, ich hätte gewusst, wie ich meditieren kann, wie ich meinen Atem benutzen kann, um mich zu beruhigen. All diese Dinge, ich wünschte, ich hätte sie gewusst. Und deswegen wünsche ich mir heute so sehr, dass diese Arbeit, die du machst, die ich mache, die all diese Menschen machen, dass das einfach auch gerade natürlich auch junge Menschen erreicht, um sie da zu stärken und damit diese wundervolle Generation das machen kann, wozu sie nämlich hier ist. Ja.
Ja, und sie auch wirklich immer wieder zu ermutigen und zu inspirieren. Und übrigens auch nicht nur nur junge Generation, sondern ich treffe unheimlich viele Frauen, teilweise 50, 60 plus, denen jetzt mit 60 Jahren das erste Mal bewusst wird, dass das Leben, das sie leben, gar nicht das Leben ist, das sie leben wollen und sich jetzt erst auf die Reise machen. Und jetzt mag man sich denken, boah, das ist aber spät. Aber ganz ehrlich, es ist nie zu spät.
Und da kennst du Greta Silber?
Ja, klar.
Und ich finde Greta, die ist ja so cool. Ich glaube, Greta ist jetzt 74 oder 72. Und Greta sagt ja immer, dass die Zeit von 60 bis 90 ist genauso lang wie die Zeit von 30 bis 60. Und es ist einfach so, ja. Dieses, natürlich mit 60 hast du nochmal richtig geile, mindestens 30 Jahre vor dir. Also go for it, auf jeden Fall. Natürlich.
Nachdem wir gerade kurz Wayne Dyer angesprochen haben und ich weiß, dass du ein großer Hawaii-Fan bist. Was ist das mit Hawaii? Weil ich war leider noch nie da. Es zieht mich unglaublich hin. Ich werde es in Pandemiezeiten vermutlich nicht mehr schaffen. Aber sicherlich eines Tages. Aber ich stelle immer wieder fest, es muss ein unglaublicher Kraftort sein.
Also Maui ist, also wir sind auf Hawaii, immer auf Maui. Und ich hatte schon seit ich Kind bin immer diese Vision, ich will nach Hawaii. Ich kann auch nicht genau sagen, warum, aber es war für mich immer, das war so meine Nummer eins auf jeder Bucketlist, Hawaii. Und tatsächlich war es dann vor 4 Jahren so, dass mein Mann und ich, dass wir gesagt haben, let's do it. Let's do it, lass uns nach Hawaii. Und es war tatsächlich, ich hatte Tränen in den Augen, als wir gelandet sind. Und dieser Flughafen, da gibt es keine Türen unten. Das heißt, du kommst quasi aus dem Flughafen und bist quasi direkt draußen, was ich einfach schon mal fantastisch finde. Und Hawaii hat einfach, es hat eine andere Schwingung. Es ist wirklich so, jeder, der schon mal auf Bali war, kennt das auch. Bali ist ja auch so ein unglaublich hochschwingender Ort. Und Maui oder Hawaii eben auch. Es ist einfach dieser Ort, ich kann es gar nicht, es ist so schwierig, das in Worten zu beschreiben. Es ist ein Gefühl, das ich da habe. Ich bin unfassbar inspiriert, wenn ich dort bin. Also ich kriege wirklich, ich kann gar nicht so schnell mitschreiben, wie ich Ideen habe, wenn ich da bin. Ich habe das letzte Mal wirklich 2 solche Notizbücher vollgeschrieben. Und es ist, Paul und ich sagen immer, wenn man da dann so durch die Straßen, durch den Urwald fährt, das ist so der Ort, wo Gott gesagt hat, so, ich mache so einen Ort und da mache ich einfach alles perfekt. Da werde ich die absolute Fülle dieses Universums auf diese kleine Insel tun. Also es ist so die Natur, die da einfach so saftig und kraftvoll ist und die Blumen und die Gerüche und die Farben und du hast jeden Tag Regenbögen und dann springen die Wale aus dem Wasser und die Schildkröten chillen einfach am Strand und es ist so, weißt du, es ist wirklich so, es ist so, du bist, ich glaube, das ist es für mich auch, es ist unfassbar verbunden mit der Natur. Also es ist, weißt du, es ist so, du bist den ganzen Tag draußen. Also das ist das eine. Ich bin den ganzen Tag draußen. Ich bin den ganzen Tag barfuß. Ich bin den ganzen Tag irgendwie entweder im Meer, am Strand oder halt irgendwie in der Natur. Es ist, ja, ich liebe diesen Ort. Ja.
Hast du Haifischfrauen gelesen?
Nee, noch nicht. Aber muss ich noch.
Das solltest du unbedingt lesen. Das wirst du lieben. Das ist ein hawaiianischer Roman.
Das hat mir tatsächlich witzigerweise, dass du sagst, eine meiner besten Freundinnen aus Maui hat es mir gegeben, noch am Flughafen. Und ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Aber danke für den Reminder, das werde ich machen.
Es ist wirklich schön, sehr berührend. Und ich hatte gar nichts mit Hawaii zu tun und habe am Schluss trotzdem Rotz und Wasser geheult. Und es musste ich dann total catchen. Also kann ich mir zumindest gut vorstellen.
Danke für die Erinnerung, es ist wirklich witzig. Ja.
Es gibt ja, wie wir wissen, keine Zufälle. Nee. Da war es halt vielleicht gerade im Feld. Ja. Liebe Laura, du bist Mama geworden im Jahr 2021 zum 2. Mal. Wie vereinbarst du denn diese Me-Zeit, die du brauchst, also der Raum für dich, mit den beiden kleinen Zwergen, mit all dem, was du businessmäßig so auf die Beine stellst? Du bist ja wirklich so eine fleißig emsige Biene. Wie viele Stunden hat dein Tag? Oder was sind die Tools, die dich gut Stress regulieren im Alltag?
Also, ich glaube, das beste Tool ist, dass ich einfach liebe, was ich tue. Ich glaube, das ist immer schon das Erste, was einfach wahnsinnig hilft, dass ich liebe es sowohl, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen und ich liebe es auch zu arbeiten. Also ich liebe einfach beides. Weißt du, es ist für mich so, beides erfüllt mich. Aber nichts von beidem würde mich erfüllen, wenn ich nur das tun würde. Also es ist für mich auch wichtig, diese Vielfalt zu haben. Und ich habe aber extrem wenig Me-Time. Also es ist im Vergleich zu früher, ich meditiere mittlerweile unter der Dusche. Ich mache meine Dankbarkeitsminuten, während ich stille. Ich höre Podcasts, wenn ich Auto fahre und meine Tochter halt hoffentlich in dem Fall irgendwie im Auto mal kurz schläft. Und es ist eher so, dass ich versuche, die Me-Time so gut es geht, so zu einfach zu integrieren, da wo es geht. Und mir da auch überhaupt keinen Stress zu machen oder so, und dann zu sagen, oh Mann, jetzt hast du es heute schon wieder nicht geschafft, irgendwie zu meditieren oder so. Was ich jetzt wieder angefangen habe, ist einfach abends kurz vorm Einschlafen eine Meditation zu machen, wenn meine Kids schlafen und wenn ich da nicht zu, ich bin auch ehrlich, ich bin sehr müde im Moment. Also mein Sohn war jetzt gerade super krank, irgendwie anderthalb Wochen hatte mega Husten und ich habe wie 4 Nächte nicht geschlafen, weil er halt alle 15 Minuten aufgewacht ist von diesem Husten. Ich war so durch. Und dann bin ich gestern zum Beispiel auch um 14 Uhr, ich bin nach Hause gefahren und habe mich ins Bett gelegt und habe versucht, noch eine Stunde zu schlafen. Du siehst auch noch so ein bisschen, ich habe immer noch ein bisschen Augenringe. Aber das ist irgendwie so, weißt du, das gehört alles dazu. Und was mir irgendwann einfach auch mal wahnsinnig geholfen hat, ist zu sehen, dass das Leben wie so Jahreszeiten hat. Also jetzt gerade bin ich in der Jahreszeit von Mama sein unter anderem. Und diese Jahreszeit, die wird irgendwann auch wieder zu Ende gehen. Aber jetzt ist nicht die Jahreszeit für mich, den ganzen Tag zu meditieren und Me-Time zu machen, sondern jetzt ist meine Zeit, es Mama zu sein und für diese Seelen da zu sein. Und natürlich achte ich so gut es geht auch auf mich und gehe mit den Kids viel spazieren und raus und nutze die Zeit auch für mich. Aber ich weiß, weißt du, in 6 Jahren ungefähr oder 7, wenn die eigenständiger sind und man die auch mal irgendwie 3 Stunden alleine spielen lassen kann und so, dann hat, da habe ich wieder den Raum und da freue ich mich auch drauf. Aber es ist auch total okay, wenn es jetzt gerade nicht so ist. Und ich setze mich da auch nicht unter Druck, sondern ich versuche es zu genießen. Aber ich bin manchmal auch, wie gesagt, einfach durch und will dann einfach nur schlafen.
Und da war jetzt trotzdem so viel Tolles drin. Nämlich zum einen, du bewertest dich dann nicht dafür, wenn du es gerade nicht schaffst, zu meditieren. Mir ist dann spontan Eat, Pray, Love eingefallen. Das war ja auch so, irgendwie jedes hat halt so seine Zeit. Es gibt die Zeit zur Völlerei und zu Spaghetti ohne Ende. Und dann gibt es die Zeit der Meditation und dann gibt es die Zeit zu lieben. Und ich finde, dass das ein Reminder ist, den sich jetzt alle fett zu Hause an den Kühlschrank hängen dürfen. Nichts bleibt, wie es ist, sondern das Leben ist dynamisch. Ich finde, das ist auch gerade in diesen verrückten letzten 18 Monaten etwas, das man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen darf. Es ist jetzt so, wie es ist und vielleicht ist es nicht geil, aber es wird sich wieder verändern.
Und auch sich darüber bewusst zu werden, dass auch wenn der Raum gerade dunkel ist, so du bist in der Lage, Licht da reinzubringen. Und das ist für sich auch immer wieder für mich, das geht nicht immer und ich versuche da auch wirklich so, das so klar wie möglich zu sagen, es geht auch nicht darum, in diese toxische Positivität zu fallen und immer alles toll zu finden, überhaupt nicht. Es geht darum, sich darüber bewusst zu werden, dass auch, wie du gerade sagst, wenn es mal anstrengend ist und blöd ist, aber du kannst dir auch eine anstrengende Zeit cool machen, weißt du, du kannst dir auch die anstrengende Zeit still machen. Und das ist, wie ich es versuche, weißt du, so, dass ich einfach gucke. Oder als Beispiel, ich hole mir immer einen schönen Blumenstrauß für mein Büro. So eine Kleinigkeit, aber das ist dann so für mich, weißt du, da steht dann dieser schöne Blumenstrauß und manchmal sitze ich dann am Laptop und dann gucke ich einfach kurz auf diese wunderschönen Blumen, freue mich und mach weiter. Aber manchmal sind es diese kleinen Dinge, wo man sich selber einfach dann auch schön machen kann. Ja.
The little things. Laura Marlina Seiler, bevor wir ins große Finale dieses wunderbaren Gespräches kommen, und ich könnte mich tagelang mit dir unterhalten, ich fange jetzt von Hawkins und so gar nicht an. Also es,
wir können gerne nochmal so einen Nerd-Podcast machen.
Ja, total, das machen wir 2022, würde mich sehr freuen. Aber einfach nochmal, wenn ich deine Expertise schon mal hier habe, denn ich höre von Menschen keinen Satz so oft wie: Wann bin ich endlich da? Warum dauert das so lange? Und wann komme ich endlich an? Und was antwortest du diesen Menschen?
Die Wahrheit ist nie. Also die Wahrheit ist, du wirst nie ankommen. Also du kommst an, wenn du eines Tages stirbst quasi und wieder ins Jenseits gehst und wieder Licht und Liebe bist. Aber bis dahin hast du hier dieses wunderschöne, einzigartige, grandiose Leben geschenkt bekommen. Und dieses Leben hat Hochs und es hat Tiefs und es hat schöne Momente und traurige Momente. Aber es ist so viel von einem selbst abhängig, wie wir diese Momente erleben und wie viel Aufmerksamkeit wir diesen Momenten vielleicht auch schenken oder ihnen auch nicht schenken. Und ich glaube, es geht darum, du hast vorhin dieses wunderschöne Wort Mitgefühl genannt. Ich glaube, es geht darum, mitfühlend mit sich selbst zu sein in Momenten, wo es schwierig ist und sich gut dadurch zu manövrieren und sich nicht dafür abzuwerten, sondern sich selbst die beste Freundin in diesen Momenten zu sein und sich genauso aber auch zu feiern und für sich selbst zu freuen, wenn es mal total schön ist und gut ist. Und diese Reise, diese spirituelle Reise, auf der wir alle sind, diese Reise dieser persönlichen Entwicklung, da geht es tatsächlich nicht darum, da zu sein oder anzukommen, sondern es geht meiner Meinung nach vielmehr darum, zum einen loszulassen, all das loszulassen, was dich davon abhält, erkennen zu können, wer du eigentlich bist. Also für mich ist es viel mehr loslassen als mehr werden. Und zum anderen geht es darum, das war, ich habe mir dieses Jahr an meinem Geburtstag eine Intention gesetzt für mein neues Lebensjahr. Und die Intention für dieses neue Jahr ist Playfulness and Joy. Also wieder viel mehr in diese Freude, sich zu erlauben, in dieser Lebensfreude zu sein. Weißt du, in dieser Lebensfreude, in dieser Begeisterung, in dieser Verspieltheit, in dieser Leichtigkeit, in diesem Humorvollen, sich selbst auch nicht so ernst zu nehmen. Weißt du, so ein bisschen mehr Spaß einfach mit dir selbst zu haben. Mhm. Und das ist dieser, auch da wieder dieser Spruch, es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Schau, wofür bist du jetzt gerade dankbar? Was ist denn alles schon da, wo du vor 2 Jahren dachtest, wann bin ich endlich da? Jetzt ist es da. Und jetzt denkt man, wann bin ich endlich da? Weißt du? Und da in die Achtsamkeit zu kommen, auch zu sehen, was einfach schon alles da ist. Und diese Reise zu sich selbst, die hört niemals auf. Die geht, es ist wie so Spiralen. Es geht immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Und ich glaube, es geht eher darum, einfach zum einen Spaß auf dieser Reise zu haben mit sich selbst und zum anderen sich dabei zu lieben und gern zu haben. Mhm. Ja.
Und wenn es mal hakt, dann fragt man sein älteres Ich.
Ganz genau. Das ist nämlich schon da.
Ja, ja. Ach, da war ganz, ganz viel Schönes dabei. Ich würde am Schluss gerne noch was Kleines mit dir machen. Ich beginne einen Satz und du würdest ihn zu Ende bringen.
Okay, wunderbar.
Also, Laura Marlina Seiler. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist?
Meine Dankbarkeitsminute.
Am besten entspanne ich mich, wenn ich
in der Natur bin, am Meer.
Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich
indem ich wirklich sage, entweder du kommst mit oder du gehst raus, aber ich bleib nicht bei dir.
Schön. Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich
über Mathe nachdenke.
Das hat noch keiner gesagt. Das ist ja großartig. I feel you. Bevor ich schlafen gehe,
mache ich meine Dankbarkeitsminute.
Als ich 20 war, dachte ich,
dass das Leben kein schöner Ort ist.
Und ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass
ich die Schöpferin meines Lebens bin.
Was diese Welt dringend braucht, ist
mehr Menschen, die aufwachen.
Achtsamkeit bedeutet für mich,
im Hier und Jetzt zu sein.
Und zum Schluss, Liebe ist
alles.
Das war richtig schön.
Ich danke dir, richtig schön.
Vielen, danke
vielen
dir.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Gib gut Acht auf dich.
Dankeschön, du auch. Vielen, vielen Dank.
Und wir beide hoffen natürlich, dass ihr euch auch aus diesem Gespräch jede Menge Inspirationen mit in euer Leben nehmen konntet und könnt. Dankeschön, dass ihr diesen Podcast teilt und im besten Fall Dankeschön für eine positive Bewertung bei iTunes und vielleicht sogar 5 Sterne. In 14 Tagen hören wir uns wieder, dann mit einem super spannenden Thema, das vielen von euch vielleicht vertraut ist. Ihr fühlt euch nicht gut, hier zwickt es, da tut der Rücken weh, ihr rennt von einem Arzt zum nächsten, aber keiner kann irgendetwas finden. Und dann schauen euch die Ärzte ratlos an und sagen, tja, vielleicht ist es was Psychosomatisches. Mhm, toll. Und jetzt, was unser Körper uns häufig versucht zu sagen, wie unsere Seele und unsere Psyche damit zusammenhängen, Zusammenhängen, darüber spreche ich mit einem, dessen Kernkompetenz die Psychosomatik ist, Dr. Alexander Kugelstadt. Sein Psychcast gehört längst zu den meistgehörten Podcasts des Landes und ich freue mich total auf ein Gespräch mit ihm persönlich. Also abonniert diesen Podcast am besten schon jetzt, denn dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Ich freue mich auf euch und bis wir uns wieder hören, wie immer, bleibt gesund, zuversichtlich und neugierig. Genau. Bis dann.
Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.